Russland News Audio Podcast. Mit Julia Dudnik. Unsere Moskauer Redakteurin Julia Dudnik sprach für ihre letzte Sendung umfassend mit dem russischen Ex-Diplomaten Nikolai Platoschkin über die deutsche Politik. Hier das ungeschnittene Originalgespräch im Rahmen unserer Reihe von Audiopodcasts.
Hallo Herr Platoschkin.
Guten Tag.
Ich freue mich, dass Sie wieder Zeit für ein Gespräch gefunden haben. Beim letzten Mal haben Sie eine weitere Regierung unter Führung von Frau Merkel als schlechte Alternative für deutsch-russische Verhältnis bezeichnet. Nun arbeiten CDU und SPD wieder zusammen und viele Beobachter meinen, dass Maas und die SPD eine betont russlandkritische Politik machen. Ist das auch Ihrer Meinung?
Naja, das wäre schon eine Übertreibung, dass man dem Herrn Maas irgendwelche Überzeugung zuschreibt. Sage ich so, der Mann ist zufällig ein deutscher Außenminister geworden, weil in der Partei, in der SPD meine ich, also eine interne Revolte gegen Schulz ausgebrochen war. Ich meine, mit Frankreich sind wir schon das gewohnt, dass in der Nation von Robespierre, Napoleon und de Gaulle solche, nur sagen wir, kleinkarierte Personen wie Macron regieren. Aber dass in Deutschland Außenminister zufällig, also irgendwie auserwählt wird, naja, das wäre meines Erachtens schon eine Übertreibung, nicht nur für Deutschland, sondern auch für die internationale Beziehungen. Maas hat selbst einen Tag bevor er ernannt wurde, nicht mal gewusst, dass er ein deutscher Außenminister wird. Diesem Mann irgendwelches Programm zuzuschreiben, dass er zum Beispiel das Außenministerressort angestrebt hat mit irgendwelchen Visionen, ja, das wäre zum Lachen dann.
Wer bestimmt dann die deutsche Außenpolitik?
Gewohnheit, leider. Also Frau Merkel hat sich mit der Ukraine eingelassen. Jetzt regiert dort ein Nazi-Regime, das korrumpiert wird, ist und sogar im Koalitionsvertrag wird betont, dass die Ukraine nicht mehr unkonditionell Hilfe aus dem Westen bekommen soll. Sie soll die Versprechungen erfüllen, die die Ukraine gegeben hat, Korruption, Demokratie und so weiter und so fort, wird anerkannt, dass nichts passiert. Ja gut, aber wir haben das doch unterstützt irgendwie, die Sanktionen haben wir ja gegen Russland eingeführt. Wenn wir die aufheben, die Sanktionen, wird man uns fragen, wieso sie überhaupt dann initiiert haben. Also die deutsche Außenpolitik wurstelt dahin, ohne zu wissen, was sie eigentlich machen soll hinsichtlich Russland, auch anderen Problemen, also USA zum Beispiel, Handelskrieg mit den Amerikanern, Iran. Also Deutschland ist allein gelassen und Deutschland führt die Europäische Union nicht mehr. Und für mich, ich bin ein Außenseiter, um Gottes Willen, also will ich nicht EU-Mitglied sein, aber dass die EU von solchen Leuten wie Macron gesteuert werden. Ich meine, ein Politiker muss nicht nur eine Person, sondern auch eine Persönlichkeit sein. Und das also vermissen wir leider jetzt in der Europäischen Union.
Sie haben jetzt Iran erwähnt und es gibt gerade neue Initiativen der GroKo nach der Iran-Kündigung von den USA. Also wie schätzen Sie zum Beispiel der Besuch von Maas in Russland ein? War das erfolgreich oder sind Sie eher skeptisch?
Ja, der Besuch, irgendwelcher Besuch, misst man normalerweise an Ergebnissen. Die Ergebnisse von Herrn Maas waren gleich null. Also was soll Herr Maas mit uns hinsichtlich Iran besprechen? Wir sind nicht aus diesem Geschäft mit Iran ausgestiegen. Das waren die amerikanischen Freunde der Bundesrepublik Deutschland. Also Herr Maas soll das dem Herrn Trump sagen, also dem neuen Staatssekretär Pompeo, nicht uns. Also wir stehen zu den Ergebnissen der Verhandlungen, die wir zusammen mit Deutschland, mit der Europäischen Union damals vor 3 Jahren erfolgreich abgeschlossen haben. Ja, was sollen wir dem Herrn Maas noch mehr sagen? Ja, wir sind nach wie vor, also in diesem Geschäft, wie Sie auch, die Bundesrepublik Deutschland. Also fahren Sie doch bitte zu Ihren amerikanischen Freunden, transatlantische Gemeinsamkeiten und solche Sachen und versuchen Sie mal, sie zu überzeugen, nicht uns.
Mit Unterstützung Russlands wäre das doch einfacher.
Wenn wir jetzt zum Beispiel Deutschland oder die Europäische Union im Handelskrieg oder im Iran-Problem mit den Amerikanern unterstützen werden, also male ich mir schon aus, was die deutschen Zeitungen schreiben werden. Die Russen mischen sich ein. Die Russen versuchen, die transatlantische Gemeinsamkeit zu unterminieren. Die Russen versuchen das und das und das. Also den Turm von Pisa haben wir auch so gestaltet, dass er zwar steht, aber nicht gerade. Ja, natürlich haben das die Russen gemacht. Nein, bitteschön. Wenn sie das selbst eingebrüht haben, also in ihrer transatlantischen Gemeinschaft, dann löffeln sie das auch bitte selbst aus.
Es gibt aber auch in der SPD einige Sozialdemokraten, die sich für eine Rückkehr zur traditionellen SPD-Ostpolitik einsetzen. Zum Beispiel Simone Lange oder Matthias Platzek, mit dem ich demnächst sprechen werde. Also denken Sie, diese Leute werden sich jetzt wieder durchsetzen?
Das werde ich hoffen, aber nicht, was ich vermeiden will. Da spricht ein Russe vor dem Mikrofon und sagt, also die SPD muss sich hinsichtlich Russland ändern. Nein, die SPD steckt in einer Existenzkrise, nicht wegen Russland, sage ich so. Dass die Partei 20% gekriegt hat bei der Bundestagswahl, die älteste deutsche Partei, die noch im 19. Jahrhundert gegründet wurde, das hat nichts mit Russland zu tun. Denn die Ergebnisse der SPD, die waren schlecht vor den Sanktionen, nach den Sanktionen. Die Existenzkrise der Partei geht meines Erachtens nicht aus Russland-Krise hervor, sondern die Linken in Deutschland, nicht nur die SPD, sondern auch die linke Partei, die eigentlich auch Stimmen eingebüßt hat, die haben aufgehört, Deutsche zu sein. Ich meine, sie haben den Nationalstolz, die Nationalgeschichte der Deutschen den Rechten überlassen. Wieso eigentlich? Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein, bedeutet das doch nicht, dass ich ein Nazi bin. Wieso kann ein Deutscher nicht auf Goethe stolz sein? Auch auf die deutschen Soldaten, die zum Beispiel gegen Napoleon gekämpft haben. Ich möchte die deutschen Sozialdemokraten daran erinnern, dass Engels zum Beispiel, der Mitbegründer der Partei, oder August Bebel, die waren Geschichtsschreiber der napoleonischen Kriege und die haben solche deutsche Staatsleute wie Scharnhorst, Eisenhower eigentlich gepriesen, weil sie für die nationale Unabhängigkeit der Deutschen gegen die Fremdherrschaft gekämpft haben. Übrigens mit Hilfe der Russen damals. Die deutschen Sozialdemokraten, die haben das alles überlassen. Die sind den Rechten, die sind Europäer, die sind nicht mehr stolz darauf, Deutsche zu sein. Wieso? Die Sozialdemokratie in der Weimarer Republik war eine kämpferische Partei, nicht irgendwelche Partei. Die hatte Reichsbanner gehabt, nicht nur die Nazis hatten ihre SA, aber ich würde doch nicht so blöd sein, die SA mit Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu vergleichen. Die deutschen Sozialdemokraten waren früher das Gewissen der Nation, die waren bereit, für ihre Überzeugungen ins KZ zu gehen. Was sehen wir jetzt in der Partei? Also die Wähler fragen, also wo ist der Unterschied zwischen der CDU und der SPD eigentlich? Ob die Brücke hier irgendwo in Uckermark, sondern dort gebaut wird. Das ist der einzige Unterschied. Ja, wieso wählen wir dann eigentlich die Sozialdemokraten? Natürlich auch die Ostpolitik. Die Ostpolitik von Willy Brandt war doch auch nicht irgendwelche russlandfreundliche oder damals sowjetfreundliche Politik. Das war die Politik der historischen Versöhnung der Deutschen mit europäischen Völkern, nicht nur mit Ostvölkern, sondern auch mit Westvölkern. Die SPD war immer eine Friedenspartei. Was sehen wir jetzt? Also Heiko Maas schüttelt Hände mit den Leuten in Kiew, die sagen, die sich so grüßen, Heil der Ukraine, Heil der Helden. Das war der Gruß der Organisation der ukrainischen Nationalisten unter Bandera, die zum Beispiel in Polen verboten wird als eine nazifreundliche Gruppierung. Und das, was sie getrieben haben, ich meine, die ukrainischen Nationalisten im Zweiten Weltkrieg, wird in Polen offiziell per Gesetz als Völkermord bezeichnet. Nein, der Sozialdemokrat Maas, also grüßt die Leute auch wahrscheinlich mit Heil der Ukraine oder so. Oder ist den deutschen Sozialdemokraten das alles egal? Wenn ich mit denen spreche, mit den Sozialdemokraten, da sprechen die über die Sanktionen, nicht ich. Und die sagen, ja, die deutsche Wirtschaft leidet. Also ich pfeife auf die deutsche Wirtschaft, sage ich so. Denn die Sanktionen haben nicht wir verhängt. Aber wieso interessieren sich die deutschen Sozialdemokraten nur für die Wirtschaft, nicht für das Los der Ukrainer? Einfache Ukrainer, die jetzt leiden, die jetzt beschossen werden zum Beispiel in Donbassgebiet. Wieso ist das ihnen egal eigentlich? Der Partei, die immer für Menschenrechte, für Friedenspolitik da gestanden hat. Die deutsche Wirtschaft... Bitte also helfen Sie der Firma Siemens, Und das höre ich von den deutschen Sozialdemokraten. Da frage ich mich als deutscher Wähler, ja gut, die CDU war immer eine Unternehmerpartei. Ja gut, dann wähle ich eben die CDU. Wieso soll ich überhaupt die SPD wählen?
Und wenn die Tage der SPD schon gezählt sind sozusagen, wer könnte die SPD beerben? Als Volkspartei zum Beispiel. Gibt es Bewegungen in Deutschland?
Ja, natürlich. Zum Beispiel, die SPD hat in den 80er Jahren zum ersten Mal von der branchen Außenpolitik abgewichen in der Frage der amerikanischen Mittelstreckenraketen. Da ist die Grüne Partei entstanden. Die sagte, wir sind eine reelle Friedenspartei. Und die Grünen haben damals die SPD ein bisschen gedrängt. Jetzt dann die linke Partei. Die sagte also, die SPD hat das Thema soziale Gerechtigkeit vernachlässigt. Wir besetzen das Thema. Ja gut, die Linken haben sich auch etabliert, auf Kosten der SPD. Jetzt die Alternative für Deutschland, die meines Erachtens überhaupt keine faschistische oder Nazi-Partei ist. Das ist die Partei der frustrierten Leute, die eigentlich nicht verstehen, wieso die Interessen von Brüssel eigentlich an der ersten Stelle sein sollen. Nein, die wollen nicht aus der Europäischen Union. Aber wieso soll man sich schämen, Deutscher zu sein? Das verstehe ich als der Mann, der 1000 Bücher in der deutschen Sprache hat, wodurch die Deutschen nicht nur Hitler, Goebbels, Himmler, sondern Kant, Hegel, Goethe, Heine, Scharnhorst, Gneisenau, Blücher, Marshall, Vorwärts und so weiter und so fort. Das waren meines Erachtens die Deutschen, von den Komponisten nicht zu sprechen. Ja gut, dann ist die Alternative, die sagt also, wir wollen Europäer, aber deutsche Europäer sein. Nein, das wird verpönt. Und sagt, wieso? Das ist doch also die Nähe zur Nazi-Propaganda. Und deshalb sind Hunderttausende von den Wählern zu der Alternative aus der SPD und aus der linken Partei gekommen. Nicht etwa aus dem rechten Ecke, wo die Leute nicht gestimmt haben. Das soll die SPD und die Linken nachdenklich machen. Denn wenn die SPD unter 20% rutscht, dann ist sie nicht mehr eine deutsche Volkspartei, die sie in den letzten 150 Jahren gewesen war.
Gibt es doch dort Persönlichkeiten in der SPD, meine ich, die irgendwie zur Rückkehr für freundliche Ostpolitik irgendwie sich durchsetzen können?
Nochmal, also die freundliche Ostpolitik der SPD interessiert mich als den Russen. Sagen wir an der letzten Stelle, würde ich sagen, denn naja, man versuchte seit Hunderten von Jahren Russland, die Sowjetunion mit den Sanktionen zu belegen. Ja, das Ergebnis sehen wir gerade. Na gut, wenn sie mit den Sanktionen fortfahren werden, das ist die Sache der Bundesrepublik. Wenn ich ein Deutscher wäre, ein linker Deutscher, da würde ich sagen, die Partei muss sich nicht nur gesichtlich erneuern, also statt Herrn Müller, Herrn so und so, sondern programmatisch, und das meine ich, mehr soziale Gerechtigkeit, und mehr nationale orientierte Politik, egal ob in Hinsicht auf Russland, auf die Vereinigten Staaten, auf China, das ist schon also, das sollen die Deutschen selbst entscheiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass mir Herr Platzek sympathisch wird, dann kann ich mir schon ausmalen, was in den Kommentaren stehen wird. Ja, die Russen versuchen mit ihren Interviews die Einflussnahme auf die deutsche Innenpolitik. Platzek, würde ich sagen, der mal SPD-Vorsitzender war, seine Stärke ist nicht nur, dass er Russland versteht. Er versteht die Leute, er hat Volksnähe, meines Erachtens. Ich habe ihn beobachtet, noch als er Umweltminister in Brandenburg war. Und dann gab es eine riesengroße Oderflut. Er mit Gummistiefeln, der hat mit angepackt, also die Leute angelächelt, mit ihnen gesprochen, in Zelten gehaust mit denen. Ja, das ist das, was die SPD, die Volkspartei, eigentlich früher von der Unternehmerpartei CDU unterschieden hat. Solche Leute wie Platzek, würde ich sagen, also werden die Partei erneuern, aber nicht, weil sie irgendwelche Russenfreunde sind.
Jetzt aber gewinnen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa national orientierte Kräfte einen Einfluss. Zum Beispiel in Deutschland oder in Ungarn sind sie russlandfreundlich, aber in anderen Regionen, wie zum Beispiel in Polen oder im Baltikum, sind sie russlandfeindlich. Was bedeutet dieses Erstarken für die deutsch-russischen Beziehungen?
Das Erstarken bedeutet, dass die Europäische Union gescheitert ist. Das ist die Hauptsache. Und wie ich schon betont habe, die Gegenorientierung für die Russen, gegen die Russen, ist sekundär. Die Hauptsache, diese Länder, die Sie aufgezählt haben, die sind mit der europäischen Politik nicht zufrieden. Solche Parteien gibt es in Spanien, in Portugal, in Italien werden sie wahrscheinlich sogar die Regierung bilden. Aber ich meine, wenn jemand sagt, dass die Wahlen in Italien auch die Russen entschieden haben, mit ihren Hackern, na gut, das wäre wahrscheinlich die blödeste Behauptung, die ich jetzt gehört habe. Wenn die Europäische Union war früher mal eine sozial orientierte Einrichtung, würde ich so sagen, als Portugal oder Spanien zum Beispiel in den 80er Jahren zur Europäischen Union beigetreten sind, bekamen sie zum Beispiel eine 5-tägige Arbeitswoche statt der 6-tägigen, mehr soziale Leistungen. Deshalb war die Europäische Union auch damals populär, egal ob es die Sowjetunion gab oder nicht mehr gab. Jetzt ist die Europäische Union zur Organisation für den sozialen Kahlschlag geworden. Deshalb rebellieren die Länder gegen diese Organisation, egal was die Russen auch dazu sagen. Das ist für die doch sekundär. Hillary Clinton versucht in den Vereinigten Staaten einen Russenwahlkampf zu machen. Nach dem Motto, also wenn sie mich nicht wählen, werden die Russen kommen und so weiter und so fort. Die Amerikaner waren doch nicht so blöd, dass man sie überzeugt. In unseren Geschäften gibt es ja keine amerikanischen Waren, weil die blöden Russen da was angerichtet haben. Die Hillary hat ihre Quittung bekommen. Jetzt bekommt ihre Quittung die Europäische Union. Und statt sich zu ändern, statt auf die Leute zu hören, sagt man, ja gut, also wenn irgendwelche Partei, die gegen die EU ist, dann am Anfluss gewinnt, ja, da stecken natürlich die Russen dahinter. Die simpleste und die blödeste Erklärung eigener Schwierigkeit.
Auch in der FDP ist der politische Kurs gegenüber Russland umstritten. Befürworter eines freundlicheren Russlandkurses sind gescheitert. Und was denken Sie, wie wird sich das Thema gegenüber Russland weiter bewegen?
Und das haben wir in der FDP schon mehrmals erlebt. Also im Wahlkampf ist die Partei außenpolitischer. Übrigens auch nicht russlandfreundlich, sondern was hat zum Beispiel Herr Westerwelle mal gesagt? Wieso befinden sich amerikanische Atomwaffen in Deutschland? Warum denn eigentlich? Also die russischen Truppen stehen jetzt bei Smolensk. Also wieso brauchen wir die Bomben, die Atombomben, die nicht einmal das russische Territorium erreichen können? Wieso lagern sie hier eigentlich? Herr Westerwelle hat übrigens als Außenminister nicht zugelassen, dass Deutschland, wie Russland übrigens damals, dem Einsatz der Amerikaner in Libyen zustimmt. Wo ist der Herr Westerwelle jetzt? Also, ist auch ein Opfer des politischen Kaltschlages geworden, weil mir sagt man in Deutschland, ja gut, die amerikanischen Waffen in Frage zu stellen, ich weiß auch nicht, wieso sie bei uns sind, aber hat sich so gebildet und ja, wir haben das damit schon gelebt. Also wenn die FDP dann an die Macht kommt, dann ändert sie sich natürlich, also wird zu einer realpolitischen Partei, die sagt, ja gut, das haben wir im Wahlkampf propagiert, aber jetzt sind wir in der Regierung, wir müssen besonnen sein. Ja gut, dann kriegen sie auch die Quittung, ja, die Partei. Wenn sie die SPD, die FDP sich anschauen, sie kriegt entweder 4% oder 15%, dann wieder mal 4%, weil die Wähler nicht einmal wissen, wofür eigentlich auch diese Partei steht. Ja gut, alles, was sie propagieren, ist schon gut, aber wenn die in der Regierung sind, hört man nichts davon. Und wenn Westerwelle versucht, wenigstens das anzusprechen, nicht zu ändern, dann wird er sofort in den Ruhestand geschickt.
Herr Platoschkin, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Weitere Podcasts gibt es auf unserer Seite www.russlandnews. Folgt uns in den sozialen Netzwerken, um keine Podcast-Folge zu verpassen.